Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Es ist nicht das erste Mal. Danke für die Einladung, Bruder Kessler und Manfred. Ich freue mich, dass wir da schon Jahre zusammenarbeiten und auf einem gemeinsamen Weg unterwegs sind, dass hier die Gemeinde entstanden ist, wachsen kann und Gottes Wort weitergegeben wird. Das ist unser gemeinsames Anliegen. Dafür setzen wir uns ein. Und das wollen wir auch heute wieder vertiefen. Und ich möchte euch eine Handvoll Begriffe an die mitgeben, die ihr mal gucken in den nächsten Wochen und Monaten umsetzen könnt. Ich würde das auch gerne mal nachfragen oder begleiten und mal gucken. Ja, also das erste Mal, als wir uns begegnet sind, das war nach meiner Gemeindegründungs- und Pastorenzeit, da war ich in den neuen Bundesländern. Da sind auch meine drei Jungs geboren. Wir haben drei Pflegejungs, eine Tochter, die wird jetzt im Oktober verheiratet in Freiburg. Und dann war ich beim Jans-Team, da haben wir uns dann kennengelernt. Jans-Team hat sich verändert, wir haben Impulse reingebracht zur evangelistischen Verkündigung, hat sich aber Richtung Schulgründung verändert und da konnte ich nichts dagegen machen. Und ja, gut, man kann auch immer wieder Brücken schlagen, aber es ist einfach eine Herausforderung. Und dann waren eben auch andere noch dabei, wie Manfred und andere. Und da ein Kollege hat gesagt, lass uns doch Gemeindeteams, Gemeindegründungsteams vor Ort aufbauen und hat das Antiochia-Team, die Antiochia-Teams-Arbeit gegründet. Und da bin ich jetzt dabei. Zwischendrin war ich noch bei der Märtyrerkirche, da war ich auch schon hier im Auftrag der Märtyrerkirche, haben wir gesprochen über die verfolgten Christen, von denen wir so viel lernen können und das werde ich nicht vergessen. Ich kenne die immer noch. Ich hatte auch kürzlich wieder einen Freund aus Eritrea hier eingeladen, wo ich mit ihm durch Deutschland gefahren bin und das beeindruckt. Das beeindruckt auch die liberale Kirche. Und ich erbete da, dass diese Menschen Erweckungen in Deutschland verursachen durch ihr Zeugnis. Und jetzt sind wir umgezogen vom Süden, aber es ist gleich weit nach Wächtersbach von Kandern. Basel ist es gleich weit wie von Celle jetzt. Wir wohnen jetzt in Celle bei Hannover und da bin ich jetzt heute früh vom Norden hergekommen. Können wir kurz mal, da ist es, diese Fernbedienung. Ups. Anschalten, Brille. Also genau, Antiochia-Teams, das ist ein Ableger aus dem Jans-Team und da bin ich jetzt dabei, schon seit einiger Zeit, schon länger und jetzt auch vollzeitlich. Und auch da hat der Frank dann eben diesen Bibelvers genommen, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist mein Gewinn. Können wir das verarbeiten? Können wir diesen Satz, das ist ja, da kann man, also da müssen wir einen ganzen Abend drüber machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir vom Kreuz reden. Es ist so wunderbar, dass das Kreuz hier so Signalwirkung hat hier und da deutlich auch gezeigt wird, das ist der Kern der Botschaft. Und in manchen Kirchen wird das Kreuz abgehängt. Ne? Da ist keine Botschaft mehr da. Jetzt habe ich gesehen, eine Kirche in Hamburg, da steht jetzt oben drauf in arabischem Schriftzug Allah. Ja. So sieht es aus in Deutschland. Jetzt überspringen wir jetzt aber, es tut mir leid, kann ich jetzt nicht weiter hingehen. Was uns wichtig ist, Gemeindestandorte aufbauen. Das heißt, ich bin auch bereit, mit vorhandenen Gemeinden da geistliche Standorte aufzubauen, aber vor allem unser Ziel, neue Gemeinden zu gründen. Denn in Deutschland müssen wir das machen, das müssen wir machen nicht in Afrika, da gibt es viele Gemeinden. Aber in Deutschland ist eine Krise. Da gehen weniger Leute in Gottesdienst als in vielen Ländern von Afrika und Asien, säkulare Menschen erreichen. Das geschieht durch Evangelisation, Jüngerschaft, Gemeindestandort aufbauen und dann selber auch in die Mission, wo wir auch heute sind. Ich werde da nochmal stärker darauf eingehen. Diese Standort, Flüchtlingsarbeit, evangelistische Begleitung von Gemeinden, das würden wir auch, genau. Und dann interkulturelle Mission, wo ich dann mit Christen aus anderen Ländern und Kontinenten zusammenarbeite und die wir hier einladen. Wie macht man das? Ich habe für unsere Arbeit motivieren, navigieren und inspirieren. Das können wir hier machen. So, das wäre jetzt nur mal ein kleiner Einblick in die Arbeit von Antiochia-Teams. Das heißt, Antiochia, das ist die Stadt zwischen Syrien und Türkei, auch heute genau an der umkämpften Gebiet, wo jetzt gerade in den Nachrichten ist, wo Assad und die Perser und die Iraner und die Türken sich getroffen haben, um darüber zu sprechen. Das ist genau diese Region zwischen Türkei und Syrien. Da ist das Antiochia. Das war im ersten Jahrhundert die Hochburg der Christen. Das Zentrum des Christentums war Antiochia. Können wir ausmachen. Das machen wir jetzt. Können wir nicht vertiefen. Das ist alles wunderbar. Aber ein anderes Thema. Ja, und da wurde Paulus und Barnabas und andere ausgesandt. Da fand Schulung statt, so wie heute auch die Schulung, die Bibelschulung. Und dann wurden sie ausgesandt, hinauszugehen in den Westen bis Europa. Heute kommen auch die Leute aus dem Nahen Osten zu uns mit unterschiedlichen Verkündigungsinhalten, aber auch als Christen. Leider werden die Leute hier falsch verstanden. Christen werden wieder zurückgeschickt und Moslems bleiben hier. Ne? So sieht es aus manchmal. Ja. Weil die Ämter das nicht glauben, dass es Christen sind. Und ich bin mit Leuten auf der Straße gewesen, Aramäer, die kommen auch aus dieser syrischen Region, Aramäer, haben noch die Sprache Jesu. Die haben kein eigenes Land. Die werden verfolgt dort. Die sind jetzt hier in Deutschland, die gehen auf die Straße und verkündigen Jesus. Und dann sagen die, hey, haben Sie schon mal über Gott nachgedacht? Sie müssen an Gott glauben. Bleiben Sie mir bloß weg mit Ihrem Allah. Ich glaube nicht an Allah, ich glaube an Jesus. Weil der sieht so aus, ne? Schwarz und Bart und so. Dann dachten die, jeder Araber ist Moslem. Nee. Jesus ist da und bringt Leben. Und das wollen wir auch heute und hier. Und wir sollten das auch lernen und einüben. Und das möchte ich. Und da bin ich dankbar, dass wir heute hier sein können und diesen Abend und den Gottesdienst haben. Und ich möchte da ein paar Impulse bringen. Einen wertvollen Impuls haben wir auch schon hier in diesem Gemeindeblatt. Da komme ich dann noch gleich drauf zu sprechen. Ich würde gerne einen Text vertiefen von Johannes 9. Wer die Bibel dabei hat, kann das mal kurz aufschlagen. Johannesevangelium, Kapitel 9. Der Johannes, der ja auch in Kleinasien war, der hat dann gegen Ende seines Lebens auf der Insel Patmos wahrscheinlich in Gefangenschaft, bevor er wahrscheinlich gestorben oder umgebracht wurde, nochmal zusammengefasst, was er von Jesus wusste, was er mit ihm erlebt hatte und hat es nochmal ganz anders nochmal nacherzählt, wie das die Evangelie, die anderen, Matthäus, Markus und Lukas, haben es etwas anders erzählt wie er. Er hat mehr die Beziehung, die Liebe, die Kontakte, die Gespräche, davon hat er viel erzählt, was Jesus ihm gesagt hat. Lukas hat viel erzählt, was er gemacht hat und Johannes hat viel erzählt, was er gesagt hat. Und das ist ganz persönlich und intim fast. Johannes 9. Und Jesus ging vorüber in der Stadt und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das der Mann, der da saß und bettelte? Und jetzt gibt es eine ganz große Diskussion. Aufruhr, die Leute sind platt, das ist ein Stadtgespräch. Das überspringe ich jetzt beim Lesen, aber ich gehe nachher noch mal trotzdem tiefer drauf ein. Ich überspringe das ganze Woche lang haben die gesprochen, haben eingeladen und Ratsversammlungen abgehalten und diskutiert und gesprochen und analysiert und geprüft, stimmt es und was war das, ist es ein Fake oder was ist hier passiert, ist es eine Lügengeschichte, machten die uns was vor und so weiter. Und er wurde rausgedrängt aus der Gesellschaft. Sie haben ihn rausgekickt aus der Verwandtschaft, aus der Arbeit, aus der Familie, aus dem Sozialhilfe, aus dem Krankenstatus, seine Freunde, alle haben ihn verlassen. Alle. Bloß weil er mit Jesus Kontakt hatte. Und es kam vor Jesus, ab Vers 35, Und es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten, alle. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube und betete ihn an. Halleluja. Amen. Lasst uns beten. Jesus, wir wollen auch dich anbeten. Und wir sagen ja zu dir. Wir wollen dir nachfolgen. Wir rufen deinen Namen an und sagen, ja, Herr, fasse unsere Hand, nimm uns, führe uns, sei du unser Herr, unser König, unser Leiter, unser Priester, der uns den Weg frei macht. Wir loben dich. Segne uns dein Wort in deinem Namen. Amen. Amen. Ja, im Laufe meiner Zeit von Evangelisation, was ich angefangen habe, als ich 17 zum Glauben kam, habe ich gleich angefangen, gleich mit ein halbes Jahr später einen Jugendbibelkreis gegründet und so weiter, bis Jans Team und eben jetzt hier. Das heißt, ich arbeite an dem Thema, was ich jetzt hier ein bisschen zusammenfasse, schon ein paar Jährchen. Und ich möchte euch mal so eine Konzentration geben. Ihr seid eine erfahrene Gemeinde und ich mute euch das zu, diese 5 Punkte. Jesus geht durch die Stadt, auf der Straße und so weiter. Und da sitzen die Leute, die arbeiten und sitzen in der Sonne oder im Schatten. Und dann treffen sie einen Mann, der ist blind geboren. Und die Jünger haken da ein, Jesus sieht ihn. Er sah einen Mann. Sehen wir die Menschen noch um uns herum? Oder laufen wir einfach vorbei, haben Stress, Alltag und ist mir egal, mir geht es Hauptsache um die Geschäftskontakte oder sowas oder dass man ordentlich Sachen organisiert. Aber Jesus sieht den Menschen im Alltag. Und die Jünger sehen ihn auch. Und das erste Thema, und es ist wichtig, das erste Thema, was die Jünger hier ansprechen und was in jedem Gespräch zutage kommt, in jedem Gespräch da ist, das Thema, die Frage nach dem Leid. In jedem evangelistischen Gespräch kommt es früher oder später auf den Tisch. Warum lässt Gott das zu? Wenn es Gott gäbe, dann darf das doch nicht passieren. Sobald es schwierig ist, ist Gott schuld. Und wenn es gut läuft, dann haben wir es gut gemacht. Ne? Brauchen wir Gott nicht. Auch wenn es dann schwierig wird, warum? Und bei wem ist es nicht schwierig? Warum lässt Gott das zu? Diese Frage kommt hier auch auf den Tisch. Warum lässt Gott das zu, dass dieser Mann blind geboren ist? Da muss doch ein Grund da sein. Da muss doch was falsch gelaufen sein. Da muss jemand einen Fehler gemacht haben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch sich da Gedanken zu machen. Natürlich, wir Menschen machen irgendwas schuld. Wer ist schuld an den Kriegen? Man sucht immer einen Schuldigen. Wer ist schuld, dass der Bandit jetzt im Gefängnis ist? Da ist die Polizei schuld. Und warum hat er eingebrochen? Ja, das sind die Eltern schuld. Die haben ihn schlecht erzogen. Er hat keine Liebe gehabt. Da ist die Gesellschaft schuld. Denn die Gesellschaft erwartet ja, dass er arbeiten muss. Das konnte er aber nicht. Deswegen ist er jetzt im Gefängnis. Also man sucht immer die Schuld beim anderen oder irgendwo. Und dann ist irgendwie das Leid. Hat bestimmt auch seine Gründe. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Ich habe 3 Pflegekinder, die auch gehandicapt sind. Der eine in der Seele, wie amputiert. Also der körperlich nicht, körperlich fit, der hätte bei der Olympiade mitmachen können, aber in der Seele amputiert. Das war für mich ganz schwierig, damit richtig umzugehen, weil körperlich kann man sehen und es kann man damit umgehen. Aber der ist abgelehnt worden von den Eltern, von den Leiblichen. Fast getötet worden, noch mit 8 Wochen. Wer hat da Schuld, dass er so krank ist? Er hat praktisch mit dem Leben abgeschlossen. Er hat mit dem Leben abgeschlossen und hat nichts mehr an sich rangelassen. Du konntest ihm was zu trinken geben mit 8 Wochen und er hat nichts mehr getrunken. Du konntest ihm Liebe geben, Zuwendung, Berührung. Er hat es nicht angenommen. Er hat nicht darauf reagiert. Wie ein Stein lag er in seinem Bettchen auf dem Arm, in unserem Schoß, du konntest machen, was du willst. 2 Stunden geschrien und 2 Stunden geschlafen aus Erschöpfung. 2 Stunden geschrien aus Hunger oder Verzweiflung Und wir haben gedacht, er stirbt uns unter der Hand weg. Das Jugendamt hat gesagt, wenn er stirbt bis Sonntag, das ist nicht ihre Schuld. Wir haben gebetet und am Samstag haben wir gesagt, wir sind am Ende. Wir schaffen das nicht. Sonntag sind wir in Gottesdienst, nachmittags, nicht in unseren, sondern in der Nachbargemeinde, um selber aufzutanken. Und er schreit und sage ich, Jesus, ich gehe da jetzt rein. Und als ich rein bin, er schreit noch. Meine Frau und meine Tochter sind voraus. Und dann denke ich, wenn ich jetzt die Tür hinten aufmache und da reingehe, die drehen sich alle um und schmeißen mich mit ihren Blicken raus, weil er schreit. Darf man ja nicht, ne? Im Gottesdienst mit dem schreienden Kind. Und dann mache ich die Tür auf und dann fängt nicht die Band, die vorne steht, an, sondern dann fängt die Orgel, die direkt über uns war. Und das mit dem vollen Blasebalg und mit dem tiefsten Bass. Und wupp, war ruhig. Und er war die ganze Stunde, anderthalb Stunden Lobpreisgottesdienst ruhig. Das war eine Führung von Jesus. Er hat angefangen, an seiner Seele zu arbeiten. Das erzähle ich nur. Leid, es gibt verschiedene Gründe. Eltern. Und ich bin überzeugt, Jesus ist bereit, auch, was auch in den 10 Geboten steht, der die Sünde verfolgen wird bis ins dritte und vierte Glied, dass auch da Jesus ändern kann und heilen kann. Und das hat er jetzt gemacht. Ich habe ihn heute früh besucht. Er hat eine Schreinerlehre abgeschlossen in Herborn und möchte auch, besucht Gefangene im Gefängnis und gibt Zeugnis von Jesus. Er entwickelt sich ganz prima. Mit Anfang 20. Jesus sagt, das Leid hier in dem Fall, oder das Leid, wir müssen uns jetzt bei der Leitfrage jetzt auf eine Sache konzentrieren. Ich muss mal ein Traktat schreiben über Leid. Ich habe mir das schon vorgenommen. Ich habe auch schon Wochenendseminare über Leid gemacht, aber das ist jetzt natürlich jetzt zu viel. Aber es kommt, wir müssen daran arbeiten, es kommt in jedem Gespräch vor. Wenn wir ehrlich mit den Menschen umgehen, wird das Thema Leid immer vorkommen. Wir müssen daran arbeiten, wir dürfen uns nicht drum drücken. Und Jesus sagt, es geht nicht um die Eltern, nicht um die Sünde, sondern es geht darum, dass Gottes Werk offenbar wird an ihm. Und wo ist Gottes Werk an ihm offenbar geworden? Als er sehen konnte? Nee. Weiterhin. Es geht weiter. Als er Jesus angebetet hat. Da ist Gottes Werk offenbar worden. Dass Jesus der ist, der die Ewigkeit in der Hand hält und dir anvertraut. Dass Jesus die Ewigkeit für dich und für mich erschlossen hat. Da, nicht Hauptsache gesund, nicht Hauptsache reich und schön. Gottes Werk wird offenbar, wo die Menschen zum Glauben kommen, wo sie Anschluss kriegen an der Ewigkeit. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Dass er uns die Tür aufmacht in die Ewigkeit, zum Leben. Deswegen, und dann sagt Jesus, wir müssen die Werke tun, dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist und ich bin das Licht der Welt. Und da kommt es rein, genau. Der erste Schritt, der erste Begriff, den wir uns merken, ist die Liebe. Die Liebe, der Begriff ist missbraucht in der Welt, wird voll, total falsch, deswegen können die gar nicht richtig über Liebe sprechen. Richtig über Liebe zu sprechen heißt, ich bin bereit, für den anderen mich einzusetzen. Und das gehört in unseren Alltag. Die Liebe gehört in unseren Alltag. Ich bin bereit, mich für den anderen einzusetzen, auch wenn es mich was kostet. Ich bin bereit, mich für meinen Partner einzusetzen, für meinen Ehepartner, auch wenn es mich was kostet. Ich bin bereit, für meinen Mitarbeiter, für meinen Kollegen, für meinen Chef mich einzusetzen, auch wenn es mich was kostet. Das ist nicht leicht. Das ist nicht das, was wir in unserer Gesellschaft erleben. Aber das ist der protestantische Arbeitsbegriff. So wurde der Begriff Arbeit, Berufung, Beruf neu entdeckt in der Reformationszeit, das ist unser Dienst. Wenn wir uns in dieser Welt engagieren als Schreiner, als Kfzler, als Musiker, als Bürgermeister, als Lehrer, dann haben wir einen weltlichen Job und wir bringen uns ein mit dieser Berufung in der Liebe. Dass wir den Schülern dienen, dass wir der Stadt dienen, dass wir den Kunden dienen und ihnen kein wurmiges Holz verkaufen, sondern ordentliche Schränke, dass wir ihnen dienen und sie unterstützen in ihrem Ziel, in Kooperation, dass der Bäcker und der Metzger dient, dass wir als Eltern den Kindern dienen, Das ist der Begriff der Berufung. Das ist hier, was Jesus von uns möchte. Dass wir den Menschen sehen, die Herzen sehen und so mit den Kunden in Kontakt sind, mit dem Chef in Kontakt sind, dass wir sein Herz sehen und ihm weiterhelfen. Das kann auf Kosten von mir manchmal gehen. Aber es ist ein Liebesdienst. Wir können das machen, wir als Christen können das machen, andere nicht. Wir können das machen, weil wir einen Vater im Himmel haben. Haben wir diesen Vater im Himmel? Haben wir diesen Vater im Himmel, der uns versorgt? Unser tägliches Brot gib uns heute, beten wir jeden Tag. Dass wir keine Angst haben, zu kurz zu kommen in dieser Welt, weil wir Anschluss haben an dem Ewigen, an dem Allmächtigen. Deswegen können wir in dieser Welt dienen. Wir müssen die Menschen nicht ausnutzen und sie über den Tisch ziehen mit unserer Arbeit und mit unserem Wissen. Ja, Banker und so weiter, keine Ahnung, wer alles da zu nennen ist. Aber wie leicht ist man doch dabei, eben möglichst Hauptsache der Umsatz stimmt und auf meinem Konto. Aber das ist nicht christlich, das ist nicht protestantisch, das ist nicht biblisch. Wir dienen, das ist der erste Punkt. Wir dienen in Liebe. Der zweite, wir geben Zeugnis. Wir geben in diesem Dienst einen Vorgeschmack der Ewigkeit, sage ich mal. So, was wir heute gelernt haben hier in der Bibelkurs. Übrigens, den Bibelkurs, den habe ich unterstützt, dass der in Türkisch übersetzt wird. Und im Moment, und ich habe initiiert, dass er auf Persisch übersetzt wird. Persisch. Der läuft im Moment, wird eine Übersetzung in Türkei auf Persisch gemacht. Und in der Türkei kommt der Bibelkurs super gut an. Und jetzt machen das die Perser. Da kommen Leute zum Glauben aus Iran, die besuchen jetzt in Türkei Bibelstunden mit diesem Bibelkurs, den ihr habt und den ich damit begleitet habe. Und das ist hier der zweite Punkt, Zeuge sein. Das hat auch der Pastor hier ganz toll reingeschrieben, der Dennis Lieske. Glaube ist keine Privatsache, also nicht Geheimsache, sondern gehört in die Öffentlichkeit, gehört ins Gespräch. Er hat hier ein paar Beispiele gebracht, wie man Menschen begegnet im Alltag. Das ist genau das, was ich meine. Wie können wir im Alltag von unserem Glauben reden? Dass wir zu den Nachbarn gehen und sagen, hey, gestern habe ich für dich gebetet. Wie? Was? Das interessiert dich für mich. Ja, wie geht's dir? Ah, mein Knie. Ah, komm, ich bete mal dafür. Ach, lass mich doch mit diesem Quatsch in Ruhe. Ja, nee, du brauchst nicht beten. Ich bete für dich. Ach so, ja gut. Es hat mich noch keiner abgewiesen, wo ich das gesagt habe. Er hat im ersten Moment schon. Aber dann sage ich, du musst nicht glauben. Ich weiß, dass du nicht glaubst. Aber ich glaube für dich. Und ich bete jetzt für dich. Ja, gut. Vorgeschmack der Ewigkeit. Zeuge sein. Berichten aus dem Leben. Mund aufmachen. Nicht verschweigen. Nicht zurückhalten. Keine Angst haben. Warum haben wir Angst? Weil wir in der Unterzahl sind, ne? 8:1. Deswegen haben wir Angst. Mit Recht haben wir manchmal Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Lasst uns doch nicht irre machen. Der Teufel will natürlich das verhindern, hat aber kein Recht mehr an uns. Und wenn wir da in diesem Willen Gottes gehen und Zeuge sind, dann wird es spannend. Und dann kommt Leben rein. Und dann kommen Spannungen rein. Und dann kommt aber der Sieg Gottes rein. Und den Leuten geht das Herz auf. Oh, was, der traut sich was zu sagen. Bringen wir ihnen die Bibel, ein Wort aus der Bibel, ein Spruch, ein Kärtchen, ein Zeugnis, ein Bericht, ein Vorgeschmack der Ewigkeit. Nur ein kleiner Vorgeschmack. So wie wenn jetzt im Herbst die Äpfel gepresst werden, da willst du mal von unserem frischen Apfelmost probieren. Ne? Ah, lecker. Da hast du noch mehr davon. Ja. Und dann, der Vorgeschmack der Ewigkeit kommt hier vor, als Jesus betet, den Brei macht, medizinisch behandelt, obwohl es natürlich etwas unangenehm vielleicht wirkt für manche. Und dann sagt, geh mal zum Teich Schiloah, das heißt gesandt, das heißt auf Deutsch Missionsstation. Geh mal zu der Missionsstation und check mal dich durch. Also Schiloah heißt auf Griechisch Apostel und auf Lateinisch Mission. Shiloh. Mission oder Apostel. Geh da mal hin zu den Aposteln, zu den Missionaren und lass dich mal checken. Und dann kommt er zurück und kann sehen. Der erste Punkt, Dienst in Liebe im Alltag, Berufung. Der zweite Punkt, gib einen Vorgeschmack der Ewigkeit, Zeugnis. Mach dieses hier. Betet. Dient. Und jetzt kommt der schwierige Punkt, den wir auch oft vergessen. Als der Blinde zurückkommt, ist Jesus weg. Als er blind war, war er ganz nah bei Jesus. Kommt er zurück, da hätte ich doch, ne, so als Marketingfachmann, habe ich auch gemacht, hätte ich gesagt, hier ist die Liste, tragen Sie sich ein, da unten, Nummer 14, Nummer 15 ist frei, ich brauche noch ein paar Jünger und da haben Sie sich jetzt entschieden und dann können Sie sich gleich, hätte er sofort gemacht, hätte nicht gewartet, der hätte sich sofort eingetragen, oh, ich bin geheilt worden, wow, Jesus, komm, wir machen ein Krankenhaus auf, vorne mit dem Rollator rein und hinten laufen, springen die jungen Frauen raus. Oder 5.000 Familien gespeist, 6.000 Familien gespeist. Das waren nicht 6.000 Männer, das waren 6.000 Männer mit Frauen und Kindern. Das waren 20.000 Menschen an einem Tag gespeist. Und die haben gesagt, ja, Jesus, super, du bist unser König, Brotkönig. Wir brauchen dich, was brauchen die Römer mehr? Brot und Spiele. Und kommen sie am nächsten Morgen und sagen, Jesus, wo bist du? Wir suchen dich. Ich habe mich zurückgezogen. Wo bist du? Wir brauchen dich. Ja, ihr braucht mich doch nur. Ihr braucht Frühstück, ne? Ja, ja. Und dann sagt er, nein, stopp. Stopp. Und dieses Stopp müssen wir lernen. Das ist der dritte Punkt. Dieses Stopp heißt loslassen und leiden. Loslassen und leiden. Erstens Liebe, zweitens Vorgeschmack, Zeuge sein und drittens loslassen und leiden. Jesus ist weg. Warum? Weil er nicht möchte, dass er jetzt Mitläufer hat, die kommen nur, weil er gesund macht. Weil er nicht will, dass er Mitläufer hat, die nur kommen, weil er zu essen geben kann. Weil er nicht will, dass die Leute nur kommen, weil er allmächtig ist. Und uns Geld geben kann. Ne? Fangt einen Fisch und hat er 5 Euro da. Kann die Steuer bezahlen. Nee, er möchte nicht, dass wir wegen den Gaben kommen. Er möchte, dass wir wegen dem Geber kommen. Deswegen zieht er sich zurück, nachdem er die Gaben gegeben hat. Loslassen. Also zum Beispiel, ihr möchtet Freunde hier im Umfeld erreichen. Also ihr könnt es, das ist ein ganz praktisches Beispiel. Ich könnte noch zig andere Beispiele bringen. Fangen wir mal, was machen wir? Mutter-Kind-Kreis. Einer von euch sagt, ich möchte jetzt einen Mutter-Kind-Kreis, ich habe jetzt ein Baby. Und ich mache eine Annonce und sage, wir eröffnen den Mutter-Kind-Kreis, können wir hier machen oder woanders. Und wir treffen uns einmal Mittwochvormittags und wir sprechen über Stillen und Windeln und so weiter. Ja, wie machst du das jetzt mit dem Evangelium? Dann fragt man dann nach einem halben Jahr, ja, ich habe mich noch nicht getraut, denen was zu sagen. Und nach einem Jahr, ja, ich habe es noch nicht getraut, was denen zu sagen, dass ich Christ bin. Und dann verpufft es, hat man Angst. Also gleich am Anfang hier Vorgeschmack der Ewigkeit, diese Liebe ist der Dienst, das ist dieser Kuss. Dann der Vorgeschmack der Ewigkeit, wir machen das als Christen, ich bete für euch. Ich bete mit meinem Kind und als es mal geschrien hat und ich verzweifelt war, habe ich gebetet und dann hat sich was verändert. Und dann loslassen. Wir müssen die nicht zwingen in die Nachfolge, können wir nicht, wollen wir nicht. Denn wir tun etwas Gutes für diese Gruppe. Und das macht auch Jesus. Und was passiert dann? Die Nachbarn schmeißen den Bettler, die nehmen das nicht mehr an. Der Blinde, der kann nicht mehr betteln, denn er ist nicht mehr blind. Er kriegt also keine Sozialhilfe mehr. Das Betteln war nichts Schlimmes. Das war was sozial, wie Hartz IV oder sowas. Sozialsystem. Das kriegt er aber nicht mehr, das Sozialgeld, weil er jetzt sehend ist. Also er fällt durch das Raster des Sozialstaates. Arbeiten kann er auch nicht, denn er hat nichts gelernt. Und außerdem kriegt er den Stempel, dass er nicht mehr adäquat in dieser Gesellschaft leben kann, weil er so rechtsradikal ist oder sowas. Und wird da geächtet, weil er da jetzt irgendeinen Sektierer da getroffen hat. und wird aus der Synagoge rausgeschmissen und aus der Gesellschaft rausgeschmissen. Und dann fragen sie die Eltern, was ist, ist es euer Sohn? Ja, kann schon sein, aber fragt ihn mal selber, was da los ist. Wir sind ja nicht mehr verantwortlich. Also er wird aus der Familie noch ausgestoßen. Das ist das, was uns iranische, persische Christen heute erzählen, was ihnen passiert, wenn sie zum Glauben kommen. Wenn sie zum Glauben kommen, dann lassen sie sich taufen und wissen, am nächsten Tag können sie ihren Job verlieren, wenn es der Chef mitkriegt. Sie können ihre Familie verlieren, das Familienoberhaupt schmeißt sie aus dem Haus und aus der Familie raus. Die können nicht mehr zu ihrer Frau. Die verlieren ihr Geld, ihr Kontozugriff und vielleicht verlieren sie ihr Leben. Das ist genau die Situation von Christen heute. Loslassen, sowohl auf der Seite dessen, der die Botschaft hört, als auch auf der Seite dessen, der die Botschaft bringt. Das ist unsere Aufgabe. Und dieses Loslassen und Leiden heißt, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Wenn ich jetzt so einen Dienst habe, so einen Kreis von Kunden oder so einen Mutter-Kind-Kreis, dann lasse ich los, ich zwinge denen jetzt nichts auf, sondern ich habe denen etwas von der Liebe gebracht. Und trotzdem will ich ja, dass die Leute auch das Evangelium hören und weiterkommen. Und deswegen habe ich jetzt einen Trick, den auch Jesus anwendet. Das ist der vierte Punkt. Es gibt, das ist die zwei Finger gehören zusammen und die zwei Finger gehören zusammen, es gibt eine erste Begegnung in der Liebe und dem Vorgeschmack der Ewigkeit. Und es gibt eine zweite Begegnung und dazwischen ist das Loslassen. Und diese zweite Begegnung ist eine Begegnung in Freiheit. Bei der ersten Begegnung ist es eine Begegnung in Abhängigkeit. Der Kunde ist abhängig, der kriegt eine gute Dienstleistung. Die Frau in der Mutter-Kind-Gruppe, die kriegt ein gutes Service, dass man darüber spricht und eine Hilfestellung bekommt. Die beim Brot waren, die haben Essen gekriegt. Und die geheilt worden sind, die haben Heilung gekriegt. Das ist eine Abhängigkeit. Aber dann lässt Jesus los und dann gibt es eine zweite Begegnung. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Mittlerweile hat der ehemals Blinde vielleicht gesagt, Mensch, wäre ich doch lieber ohne Jesus gewesen. Da wäre ich wenigstens noch in der Gesellschaft, hätte mein Geld gehabt, meine Ruhe gehabt und die Leute hätten mich geschätzt und ich hätte mein Leben weitermachen können. Mit Jesus ist es fast noch schwieriger als vorher. Sehend ist vielleicht schwieriger als nicht sehend. Und dann sieht ihn Jesus, wie er da ist in seiner Notsituation. Jesus kennt dich. Und es gibt eine zweite Begegnung. Und diese Begegnung ist nicht, weil der Blinde sehend geworden ist. Der sagt also, lass mich bloß in Ruhe, ich habe genug. Ich habe genug Schwierigkeiten bekommen, bloß weil du mich mal kurz berührt hast. Der kommt nicht mit Jesus, weil der jetzt gesund geworden ist. Der kommt nicht zu Jesus, weil er jetzt zu essen gekriegt hat oder Geld gekriegt hat, sondern der hat nichts mehr. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich habe was trotzdem für dich, ich habe noch mehr für dich. Möchtest du den Menschensohn kennenlernen? Jetzt bringt Jesus ihm das Evangelium. Das ist die evangelistische Situation, Nummer 4. Das ist die Situation, was Pro Christ macht und was Jans Team Evangelisation gemacht hat. Das ist aber erst der Punkt 4. Und wir Gemeinden haben oft die ersten drei Punkte vergessen und haben gedacht, wir laden einfach den Punkt 4 ein und dann funktioniert es alles. Überhaupt nicht. Wenn wir die ersten drei Punkte vergessen, kommt es auch nicht zum vierten Punkt. Wenn wir den Leuten nicht einen Vorgeschmack der Ewigkeit geben, kommt keine Frage, warum. Und jetzt kommt Jesus und erklärt ihm das Evangelium. Jetzt kommt die evangelistische Situation, er bekommt das Evangelium erklärt. Möchtest du den Menschensohn kennenlernen? Ja, wer ist es? Also er wusste schon, Menschensohn, das wusste er, wer das ist. Der Menschensohn ist der von Daniel, Propheten Daniel, der in der Vision gesehen hat, dass einer wie eines Menschensohn vor dem Thronsaal Gottes steht. Daniel 7. Der Menschensohn, von dem Jesus hier spricht, ist der, der vor dem Thronsaal Gottes steht und die Menschheit gegenüber Gott vertritt. Das ist ein Schlüsselperson zwischen Gott, dem Thronsaal und dem Thron und uns Menschheit. Das ist der Menschensohn. Das ist auch begrifflich unterschieden zwischen einem Kind, einem Sohn, einem leiblichen Sohn und einem Vertreter der Menschheit. Es geht hier um den Vertreter der Menschheit gegenüber Gott. Möchtest du den kennenlernen, der die Menschheit gegenüber dem Thronsaal Gottes vertritt? Ey, was wünscht man sich weniger? Hä? Natürlich möchte ich den kennenlernen, der den Allmächtigen kennt und mich da dort vertreten kann, der meine Fragen und Wünsche vor den Allmächtigen bringen kann, den würde ich natürlich gern kennenlernen. Das ist Evangelisation. Und dann die Frage, die gehört dazu. Und möchtest du ihn persönlich auch für dich in Anspruch nehmen? Ja oder nein? Also Kaffee oder Cola? Diese Frage kommt jeden Tag für uns. Vollkornbrötchen oder ein weißes Weckle? Oder was auch immer. Ja? Ein Auto mit 2 Liter oder mit 3 Liter oder was Verbrauch oder keine Ahnung. Also wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Und auch hier ist eine Entscheidung wichtig und nötig. Hast du die Entscheidung getroffen? Möchtest du den Menschensohn kennenlernen? Die Entscheidung sagen, ja, wenn ich wüsste, wer es ist, den würde ich gern kennenlernen. Hast du die Entscheidung getroffen? Die ist wichtig. Hat dich schon mal jemand gefragt? Entscheide dich. Sag ja zu dem, der vor dem Thronsaal steht. Und dann sagt er, ja, ich möchte ihn gerne kennenlernen. Wie ist es? Wer ist es denn? Ja, er sagt, Jesus, ich bin's. Wow. Zu wenigen sagt er das so deutlich. Aber zu dem kann er das sagen, denn er hat nichts mehr anderes zu erwarten. Der erwartet kein Essen, der erwartet keine Heilung, der erwartet keine Anerkennung mehr, der hat nichts mehr, der will nur noch eins. Leben. Ewig leben. Und dann sagt er, ich bin's. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Folge mir nach. Das ist die Evangelisationssituation, die Punkt 4. Und Punkt 5 ist dann die Jüngerschaft, die Bibelschulung, die Nachfolge, die Lehre, was dann auch kommt. Er betet ihn an und dann kommt die Schulung, dann kommt der Kritik zu den Pharisäern und so. Und dann kommt der Kreislauf wieder von vorne, dass wir als Jünger wieder Zeugen werden und dienen in der Welt. Ein Konzert mit Danny Platt haben wir gemacht in Belarus, in Weißrussland, in Minsk, in der katholischen großen Kathedrale. Die ist ja auch, die katholische Kirche ist dort auch Minderheit und verfolgt. Und es hat dann 10 Rubel Eintritt gekostet und das Geld wurde investiert in eine diakonische Einrichtung. Das war bekannt. Also es sind Serviceleistungen, Musik und Finanzen. Und so. Das ist diese Abhängigkeit. Die Leute kamen, um die Musik zu hören. Und die Kirche, der Rote Bau, der war voll mit 1000 Leuten. Und das war der Dienst in der Stadt, in Liebe, der Service, der Dienst in dieser Stadt. Wir haben investiert. Und haben das Geld nicht benutzt für uns, um reich zu werden. Und dann haben die Musiker an dem Abend den Vorgeschmack der Ewigkeit gegeben. Die haben gesagt, wisst ihr, also ich mache diese Musik nur, weil ich habe Gott in meinem Leben erlebt. Und er hat mein Leben geändert. Ich war am Ende und er hat erzählt. Und der andere Musiker auch und der dritte Musiker auch. Und dann haben sie am Schluss gesagt, wer mehr wissen will, der kann morgen hier im Nachbarort im Keller kommen. Da werden wir mehr darüber erzählen. Hm? Und damit haben sie losgelassen. Die haben jetzt nicht gesagt, und ihr Tausende, die jetzt alle hier seid, wir haben euch jetzt da als Erzeugnis gesagt und jetzt bekehrt euch. Nee, die haben gesagt, wir lassen euch jetzt gehen und wer mehr wissen will, der kann morgen kommen, morgen Abend drüben im Nachbargebäude im Keller. Hier ist eine öffentliche, anerkannte Veranstaltung, da drüben, das ist eine private, nicht registrierte Veranstaltung. Und wisst ihr was, an diesem nächsten Abend kamen 400 Leute. Und die kamen nicht, um ein Konzert zu hören und nicht um Essen und Geld, sondern die kamen, um das Evangelium zu hören. Und von denen haben sich viele entschieden für Jesus und da war sofort eine Gemeinde, eine Baptistengemeinde. Könntest du nachfolgen. So, diese 5 Punkte. Ja? Dieser Dienst, das Konzert, dann dieses Vorgeschmack, dann das Loslassen und dann zu sagen, es gibt eine zweite Begegnung. aber nicht, wir bringen euch dann nicht das, was weltlich ist, sondern was Neues, was Geistliches. Und dann bringen dieses Evangelium und dann bekehren sich Leute und dann kommen sie in die Nachfolge und eine Gemeinde wird gegründet. Das wünsche ich mir auch für unsere Arbeit, für euch hier in Wächtersbach und für unsere Antiochia-Teams-Arbeit. So segne Jesus euch. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Man könnte es vertiefen, ich mache da auch Wochenendseminare und Schritte in diese Richtung, in die Stadt, Schritte in die Stadt, Schritte zu den Menschen, erkläre, warum das Sinn macht, diese Zusammenhänge, was die Voraussetzungen sind und wie man es konkret umsetzen kann. Amen.